SWR 2 Zeitgenossen.
Hallo und herzlich willkommen an diesem letzten Tag des Jahres. Mein Name ist Silke Arning. Endlich geschafft, denken Sie vielleicht, wieder ein Corona-Jahr rum. Da kann es eigentlich nur langsam bergauf gehen. Gefühlt haben wir uns die letzten 12 Monate immer nur mit dem einen Thema beschäftigt. Doch wenn man genau hinhört, gab es da noch jede Menge anderer, spannender, beeindruckender, nachdenklich machender, poetischer Geschichten, die wir Ihnen in der kommenden Stunde erzählen wollen. Ein Best-of unserer SWR2-Zeitgenossen, die davon berichten, was sie an- und umtreibt. Daniel Donskoy zum Beispiel lebt in London und in Berlin, ein Multitalent, Model, Musiker, Moderator und Schauspieler. Mal gibt er den Pathologen im NDR-Tatort, dann den Pfarrer wider Willen in der RTL-Serie St. Mike. Aber Donskoy kann auch international, zu begutachten in der Netflix-Serie The Crown. In diesem Jahr ist er allerdings mit seiner Late-Night-Show Freitagnacht Juice Shabbat mit Daniel Donskoy groß herausgekommen, hat den Deutschen Fernsehpreis sogar dafür gewonnen. Der Erfolg hat ihn überrascht. Im Gespräch mit Markus Brock zeigt er sich vor allem glücklich darüber, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland mal ein ganz normales jüdisches Leben kennengelernt hätten.
Wenn man jetzt über jüdisches Leben spricht, jüdisches Leben in Deutschland, klar, steht unter einer sehr spezifischen, historisch bedingten Lupe in Deutschland, aber es gibt ja auch jüdisches Leben in England. Und was können wir zum Beispiel lernen, wenn wir Parallelen ziehen? Deswegen, klar, ich bin gerade hier und ich arbeite in Deutschland. Aber was man mit dieser Arbeit machen kann, ist nicht länderspezifisch.
Sie können ja vergleichen und sagen, in Deutschland macht es am wenigsten Spaß, Jude zu sein. Liegt das vor allem am Holocaust oder woran liegt es?
Das liegt an dieser gesellschaftlichen Lupe. Natürlich liegt das an der Geschichte. Zum Teil. Es liegt auch daran, wie man als jüdischer Mensch, als Jude, dezimiert wird auf gewisse Sachen in Deutschland. Das versuche ich aber zu ändern. Dass es am wenigsten Spaß macht, war meine Wahrnehmung. Natürlich auch in Bezug auf Freitagnachtschuss und vorher, wenn ich jetzt mir meine Lebensrealität angeschaut habe in Deutschland. Aber jüdisch sein ist ja nur ein Teil meiner Identität. Und dieser Teil, ja, der macht am wenigsten Spaß in Deutschland, weil der einfach immer schwer konnotiert ist. Aber genau das haben wir versucht, zum Beispiel mit Freitagnachtschuss aufzubrechen, mit positiver Affirmation, mit neuen Bezügen zum Thema Judentum, zum Thema jüdisch sein und jüdischer Lebensrealität in Deutschland. Und ich hoffe, es wird sich wandeln, aber ja, noch ist es so, dass es halt ja auch oft negativ konnotiert ist auf jeden Fall.
Sie haben ja schon mal beklagt, dass Sie in Talkshows und Interviews natürlich immer auf das Jüdischsein angesprochen werden. Das ist immer ein Thema. Wie sehr nervt das eigentlich, dass Sie nicht einfach Daniel Donskoy, der Schauspieler, Moderator, Musiker sind?
Das ist ja nicht nur das Jüdischsein, es ist ja auch das, in Anführungszeichen, der multikulturelle Background. Ich verstehe es immer, dass das gefragt wird, weil natürlich ist es eine interessante Frage. Weil wenn man sich aufs Positive beziehen würde, sozusagen in der Fragestellung, wie schön ist das, also wenn man das von vornherein sozusagen positiv in die Fragestellung reingeht, heißt, was können Sie durch Ihren multikulturellen Background zum Beispiel, was können Sie dem Positives abverlangen? Auf der anderen Seite wird aber eigentlich eher immer gefragt, und wie war das denn hier aufzuwachsen als Migrant? Immer mit einer Schwere. Also die Fragestellung per se gibt schon vor, dass es negativ zu sein scheint, von woanders hierher zu kommen. Oder dass es negativ zu sein scheint, jüdisch zu sein. Und das ist das, was mich nervt. Mich nervt nicht die Frage an sich. Mich nervt eher die negativ konnotierte Fragestellung.
Also eine offene Neugierde wäre okay.
Ja, natürlich, weil daran ist ja nichts auszusetzen. Also das merken wir auch gerade an den ganzen Identitätspolitik-Debatten. Es geht ja nie darum, dass man sagt, wow, was ist denn dein kultureller Background und wie schön ist der? Sondern es ist eher wirklich so, wie haben sie darunter gelitten, dass sie hierher gekommen sind?
Auf die Identitätsdebatten kommen wir nachher vielleicht noch zu sprechen. Aber erstmal zu Ihrer Late-Night-Show Freitagnacht Juice, die man, wie gesagt, in der ARD-Mediathek noch sehen kann. Da sind Sie ja wirklich in die Offensive gegangen und sprechen mit Ihren jüdischen Gästen eben über jüdisches Leben. Hätten Sie denn gedacht, als Sie das angefangen haben, dass die Sendung so eine immense Medienaufmerksamkeit bekommt?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und natürlich sehr froh darüber, denn man merkt, es scheint wichtig zu sein. Vor allem aber, hat mich am meisten gefreut, sind wirklich die Rückmeldungen, seien es Jüdinnen und Juden in Deutschland lebend oder Menschen mit anderen Migrationsgeschichten, aber auch natürlich das deutsche Publikum, dass die Rückmeldungen von vornherein waren, wir konnten uns zum ersten Mal mit jüdischem Leben irgendwie anders beschäftigen, halt eben nicht negativ konnotiert, sondern wir haben Gesprächen zugehört, die ja auf der einen Seite von der jüdischen Entität der Gäste und Gästinnen oder auch der nichtjüdischen, wie bei Ahmad Mansour, bedingt waren, Aber dennoch hat man einem Gespräch zugehört und hat dabei echte Menschen beobachtet, wie sie halt bei einem Abendessen sitzt. Und meine Lieblingsrückmeldung war eigentlich immer so, ich hätte am liebsten bei euch am Tisch mitgesessen.
Das würde man auch gerne,
genau der Ansatz.
Aber
das war aber genau der Ansatz.
Aber es heißt ja auch, dass sie jetzt erst recht in der Schublade stecken und ständig über das Judentum reden müssen, oder?
Nö, eigentlich nicht, weil es obliegt mir auch, Interviews an- und abzusagen. Ich habe zum größten Teil, muss ich sagen, das meiste, was ich zu meiner persönlichen jüdischen Identität, zu meinem Identitätsverständnis in Bezug auf Judentum fühle, habe ich eigentlich schon gesagt in der Show. Und diese Schublade, die habe ich mir, also ich habe mich da nicht reingesteckt und ich lasse mich da auch nicht reinstecken. Das ist halt, so Schublade ist auch so, auch wieder so ein negatives Wort. Natürlich ist das gerade im Fokus, wenn man einen Teil seiner Identität medial in den Fokus stellt, wird natürlich auf ihn projiziert, auf diesen einen Teil. Und es obliegt dann dem Kunstschaffenden oder in diesem Augenblick mir, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mich aus dieser Schublade auch wieder rauszunehmen oder beziehungsweise ihnen aufzuzeigen, dass ein multidimensionales und facettenreiches Persönlichkeitsbild existiert. Und das tue ich oder versuche es zu tun durch mein Kunstschaffen, genau.
Sie sagen in der Show ja, Sie sind ein jüdischer Host, der nicht an Gott glaubt. Haben auch mal gesagt, dass Sie ein schlechter Jude sind, weil Sie nicht gläubig sind. Ich habe vielfach gehört, der Glaube ist vielleicht eine Sache, aber die Schicksalsgemeinschaft als Jude, auch das Brauchtum, das ist das andere. Wie empfinden Sie das?
Ja, für mich ist es ganz klar, Schicksalsgemeinschaft ist wirklich ein sehr gutes Wort dafür. Vor allem auch in Deutschland lebend, weil man ist immer mit der Geschichte konfrontiert. Und ich glaube, die schönste Parallele dazu ist zum Beispiel die jüdische Gemeinde in England. Wenn man sich überlegt, im Zweiten Weltkrieg, die englischen Juden, die natürlich auch dort gab es Antisemitismus, aber das waren integrierte Briten, die sich als Briten verstanden haben, wie auch schon die Juden in Deutschland im Ersten Weltkrieg, die für Deutschland gekämpft haben und gesagt haben, hey, ich bin Deutscher. Natürlich mit der Entstehung dieses Rassensystems und das Jüdische als Rasse in Deutschland kam ja diese riesengroße Kontroverse, ist es Glaube, ist es eine Rasse, ist es eine Ethnie? Heutzutage haben wir kaum noch Juden in Deutschland, die deutsche Juden sind, sondern 90% kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und sind als Kontingentflüchtlinge hergekommen. In England wiederum haben wir jüdische Familien, die seit Hunderten von Jahren Teil des britischen Systems sind. Man hat britische Adelige, du hast Leute auf hohen Ebenen in der Politik, die jüdisch sind. Und dort macht es gar keinen Unterschied. Und dort vielleicht noch mehr ist es Glaube. Ich glaube, in Deutschland durch die Geschichte, durch die Art und Weise, wie das jüdische Leben hierher gekommen ist, ist es immer auch Teil Geschichte. Es ist immer Teil einer Schwere und die liegt nicht im Glauben, die liegt einfach, ja, basierend auf der Vergangenheit.
Also dann die Schicksalsgemeinschaft.
Ja, absolut. Es gibt auch sehr viel Positives. Die Bräuche, die das natürlich, diese ganzen Sachen, die sind auch Teil dieser Kultur. Aber die habe ich für mich viel mehr in Israel gelebt als in Deutschland. Weil in Israel war es halt ganz normal. Du bist halt Teil der Mehrheitsgesellschaft jüdisch. Das heißt, die Bräuche sind plötzlich nichts Besonderes mehr, sondern alle fahren am Freitagabend zu ihrer Mama zum Schabbat. Und es ist dann nichts, was halt unter einer Lupe beobachtet wird.
Die Publizistin Marina Weisband, die wie Sie als kleines Kind aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen ist, hat mir erzählt, sie hat die jüdischen Bräuche und Rituale erst hier kennen und lieben gelernt. Sie waren ja ganz klein, als sie gekommen sind. Ihre Familie hatte das in der Sowjetunion nie gelebt. Wie sind Sie denn jüdisch sozialisiert worden? Über wen ist das gekommen oder sind Sie es gar nicht?
Das war eher in den Institutionen tatsächlich. Also ich war ja erst auf einer, in Anführungszeichen, also ganz normalen staatlichen Schule und irgendwann dann kam ich auf die jüdische Schule nach einem antisemitischen Vorfall in der staatlichen und da wurde ich viel mehr damit natürlich nochmal konfrontiert und meine Eltern sind irgendwann auseinandergegangen und der neue Lebenspartner meiner Mutter, der hat schon lange in Israel gelebt und durch ihn kam auch noch mehr dieses Jüdische in unser Leben auf jeden Fall.
Sie haben ja mal gesagt, meine Familie ist so religiös wie eine Currywurst. Also
ja,
das heißt,
genau.
Der Stempel wurde Ihnen erstmal auch von außen aufgedrückt in der Grundschule? Oder waren Sie da der Russe? Oder
ja,
was waren Sie da?
Aber nicht basierend auf dem Glauben. Ja, aber es hat nichts mit dem Glauben zu tun gehabt. Aber wenn in Deutschland jemand da gesagt hat, ich will nicht neben dem Juden sitzen, hat dieses Kind es ja nicht daran ausgemacht, dass es mir angesehen hat, dass ich jüdischen Glaubens bin, sondern es war konnotiert auf das Wort. Und in Deutschland mit dem Wort kommt das ja aus dem Rassenverständnis dessen, was jüdisch sein bedeutet. Also ich gehe davon aus, dass ein Kind in der 4. Klasse das nicht sagt, weil es selber so denkt, sondern weil es das von zu Hause mitbekommt.
Klar.
Und da muss man sich natürlich fragen, worauf basiert das? Das basiert auf Geschichte und die Geschichte basiert auf Rassenverständnis.
In Freitagnacht Juice geht's nach meinem Eindruck vor allem um mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit des Jüdischseins in Deutschland, oder?
Absolut. Ja, also ich habe in einer Intro gesagt, wir betonen auf der einen Seite die Unterschiede und auf der anderen Seite wollen wir Normalität. Und um Normalität jemals herzustellen, bedeutet es ja eigentlich, dass wir alle miteinander uns akzeptieren in unseren Unterschieden. Das heißt ja nicht, dass wir alle gleich sein sollen. Also wenn wir auch gleich noch über Identitätspolitik sprechen. Im Idealfall leben wir ja irgendwann in einer Gesellschaft, die so plural ist und in der es so normal ist, unterschiedlich zu sein, dass du diesen Unterschied nicht mehr als etwas Negatives anerkennst, sondern als etwas Positives, was Bereicherndes für die Gesellschaft. Davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Aber Freitagnachtschuss versucht ja, die Unterschiede oder das in Anführungszeichen Mysterium Judentum aufzubrechen, zu zeigen, guck mal, ganz normal, in Anführungszeichen ganz normale Menschen mit ihrer ganz eigenen Identität, die natürlich sich zum Teil unterscheidet, aufgrund der Bräuche, aufgrund der Geschichte, aufgrund der Migrationsgeschichten. Und dennoch sind diese Menschen nicht anders als du und ich, sondern sie sind genau wie du. Aber sie haben einfach eine andere Geschichte und das ist nichts Positives und nichts Negatives, es ist so. Punkt. Wenn wir zu diesem Punkt jemals kommen, dauert einfach sehr, sehr lange gesellschaftlich, bis Veränderungen angenommen werden. Aber dahingehend müssen wir alle arbeiten.
Daniel Donskoy, seine Late-Night-Show Freitagnacht-Juice können Sie übrigens noch in der ARD-Mediathek nachhören. Eine neue Staffel ist bereits in Planung. Powerfrau, ehemalige Landesbischöfin, Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland und nach ihrem Rücktritt von den Kirchenämtern Bischöfin der Herzen. Das ist Margot Käßmann, die in ihrem bewegten Leben so einige Rückschläge verkraften musste. Der Glaube hat ihr geholfen, sich immer wieder aus einem Tal herauszukämpfen. Mir hat sie in einem Gespräch von Schicksalsmomenten der Familie berichtet, die über Generationen prägend waren. Die Flucht, der Zweite Weltkrieg. Aber auch davon, dass sie erstaunlicherweise eigentlich über die Politik zum Glauben gefunden hat.
Krieg war für uns in der Familie etwas, was um alles in der Welt vermieden werden muss. Also es gab nie irgendeine positive Notiz über Krieg, dass irgendwas schön war, sondern Krieg war der Horror. Das hatten meine Eltern jung erlebt und ich denke, das haben wir Kinder alle mitgenommen. Es gilt alles zu tun, Krieg zu vermeiden.
Also es wurde dann auch offen drüber gesprochen?
Ah ja, ich muss sagen, das waren auch keine Geheimnisse, also auch was die Frauen erlebt hatten, auch an Vergewaltigung, muss ich sagen, das wurde bei uns nicht verheimlicht, das war klar. Aber ich erinnere mich eben 1968, da war ich 10, als die Sowjetarmee in Prag einmarschierte, dass da eine ganz große Angst war, weil Prag waren 400 Kilometer. Also das erschien meinen Eltern gar nicht so weit weg.
Und kam daher auch der Anstoß, später mal für Sie Theologie studieren zu wollen? Also dass Ihre Eltern auch eine gewisse Gläubigkeit irgendwie an den Tag gelegt haben?
Also Christentum oder Christsein gehörte für uns zum Alltag und ich hatte das Glück, dass es bei uns nie mit irgendeinem erhobenen Zeigefinger vermittelt wurde. Ich war wirklich richtig gerne in der Kirchengemeinde. Wir hatten tollen Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht. Wir hatten unseren Disco-Keller, wo wir Rolling Stones hören konnten. Also kirchliche Prägung war für mich positiv und dann hat den Ausschlag tatsächlich gegeben, ein Aufenthalt in den USA. Ich habe da durch Zufall, weil ich was ausgefüllt habe, als ich auf den Zug warten musste, so einen Antrag auf ein Stipendium in die USA unterschrieben und bin dann mit 16 für ein Jahr an so ein Internat gekommen, bei dem ich das erste Mal Rassismus erlebt habe. Deshalb habe ich angefangen, Martin Luther King zu lesen. Und als ich seine Predigten gelesen habe, habe ich gemerkt, also fromm sein und politisch sein, das ist echt was, was zusammengehört und eine Haltung bedeutet. Ich habe das erste Mal auch Jüdinnen und Juden getroffen, die mich nach dem Holocaust gefragt haben. Das hat mich verunsichert. Darüber hatte ich nicht nachgedacht, wirklich, mit 16.
Das heißt, Sie haben auch in Ihrer Familie da jetzt nicht drüber geredet in dem Sinne?
Also es war in meiner Familie nicht wirklich reflektiert bis dahin. Ich denke, wir müssen uns klar machen, das erste Mal hat die Deutschen das wirklich bewegt mit dieser Fernsehinszenierung Holocaust. Weil es auf einmal ganz menschlich war. Es waren nicht die Millionen Toten, sondern Familien, Mütter, Kinder, Paare wie du und ich, die von den Nazis brutalst verfolgt und ermordet wurden. Meine Meinung ist, dass erst da diese Emotion derer, die sich als Deutsche verstanden haben und Juden als irgendwie Nicht-Deutsche erst mal überhaupt lösen konnte. Es hat lange, lange gedauert. Also meine Mutter hat gesagt, ja, da ist jemand verschwunden. Dann habe ich sie konfrontiert. Ist doch klar, das waren Juden, die wurden abtransportiert. Dann gab es eine Abwehr. Was sollte ich denn tun? Ich denke, dieser Schmerz des eigenen Versagens, dass der Nationalsozialismus eine brutale Mordmaschinerie war, das hat doch bei denen, die selbst im Nationalsozialismus groß geworden sind, lange, lange, lange gedauert.
In diesem Jahr, in dem Sie in den USA waren, da ist ja Ihr Vater, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, gestorben. Da waren Sie 17 und Ihre Mutter stand dann mit den drei Mädels allein da. Ich kann mir vorstellen, auch wenn Sie jetzt schon etwas älter waren, also nicht mehr kleine Kinder in dem Sinne, das ist trotzdem keine leichte Zeit. Was haben Sie da von Ihrer Mutter mitbekommen, dass sie dann auch so durch ihr Leben und auch durch ihre Höhen und Tiefen getragen hat oder auch vielleicht nicht getragen hat?
Also meine Mutter war eine sehr selbstständige Frau. Wie gesagt, sie hatte als junge Frau ihrem Vater abgetrotzt, dass sie eine Ausbildung machen darf als Krankenschwester gegen, denke ich schon, den Willen der Mutter. Sie hat immer gesagt, eine Frau muss für sich selbst sorgen können. Und das hat sie auch. Sie hatte ihren Beruf. Sie war damals dann Gemeindeschwester. Sie hatte ihr Einkommen. Ich denke, dass meine Mutter da für ihre Zeit sehr klar war. Und wir haben als Schwestern auch nochmal drüber gesprochen. Mein Vater hatte 1968 einen Herzinfarkt und konnte dann eben, musste die Tankstelle abgeben, hat dann da selbst nur noch mitgearbeitet. Und meine Mutter ist in den Beruf gegangen zurück, in ihren Krankenschwesternberuf. Ich denke, mein Vater hätte noch nicht mal gewagt, meiner Mutter die Berufstätigkeit zu untersagen. Das war bei uns schon sehr, sehr klar. Und diese Stärke hat sie uns mitgegeben. Und der Tod meines Vaters war sicher auch ein Schock, aber für sie auch keine Frage, dass sie sich selbst und ihre Töchter, ich noch in der Schule, die anderen beiden im Studium ernähren könnte.
Und sie hat ja wohl auch dann immer diesen Satz, der für sie auch prägend war, formuliert, ich schaffe das.
Ich denke, dass sie immer die Haltung vermittelt hat, ja, das mag eine Krise sein, aber da kommst du schon durch. Also Krisen kann der Mensch bewältigen, hat auch meine Großmutter so erlebt. Also wir müssen uns vorstellen, meine Großmutter war Anfang 50. Sie sind nicht rechtzeitig weg aus Hinterpommern, weil mein Großvater meinte, die Sowjetarmee kommt vielleicht nach Ostpreußen, aber doch niemals bis Pommern. Dann wurde er verschleppt nach Sibirien, kam nie zurück und sie sitzt da mit einer Tochter und drei Kleinstkindern, das jüngste gerade 45 im März geboren, muss da ein Jahr aushalten, schlimmste Umstände und dann zu Fuß und mit Bahn abwechselnd nach Westdeutschland, weil sie wusste, da ist eine Schwester von ihr in einem Forsthaus. Also auch meine Großmutter hat dann beim Gulaschkochen geschmettert, wer nur den lieben Gott lässt walten oder du meine Seele singe. Also das waren schon starke Frauen, die wir als Vorbilder hatten.
Lauter starke Frauen, denn wenn ich so auf ihren Lebenslauf schaue, dann frage ich mich ehrlich gesagt auch immer, wie hat die Frau das alles so geschafft? Sie haben 1985 nach dem zweiten Staatsexamen ihre erste Pfarrstelle angetreten, dann ein Jahr später schon, dann kommen die Zwillinge auf die Welt. Aber sie machen einfach weiter, promovieren noch und dann gibt es noch einen Lehrauftrag. Sie sind im Entwicklungsdienst engagiert, im Ökumenischen Rat der Kirchen. Dann sind nochmal zwei Kinder gekommen. Aber sie sind ununterbrochen eigentlich unterwegs. Landesbischöfin der Landeskirche Hannover, dann EKD-Ratsvorsitzende. Was treibt sie an, Frau Käßmann? Mussten Sie sich auch selbst manchmal ein Stück weit beweisen, dass Sie es schaffen?
Das denke ich nicht, dass ich mir das selbst beweisen muss. Das ist vielleicht eher diese Freude auch dran, was zu gestalten. Also ich hatte immer Lust daran und wenn eine Chance sich eröffnet hat, habe ich sie gern wahrgenommen. Jetzt will ich auch sagen, mein Mann, wir waren ja 26 Jahre verheiratet, der war davon auch immer wirklich angetan und hat gesagt, finde ich super, wenn du Generalsekretärin des Kirchentages wirst. Also ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Am Anfang allerdings war es so, dass wir zu viele waren. Ich bin ja Babyboomer-Generation und als wir dann 1985 beide ordiniert wurden. Ich, wie gesagt, schwanger mit Zwillingen, hat die Landeskirche gesagt, es gibt nur eine Stelle für ein Ehepaar und wir finden doch, dass eine Frau mit drei kleinen Kindern dann lieber mal ein bisschen zurückstecken sollte. Also ich habe dann auch eine Zeit lang zurückgesteckt, muss ich sagen, aber es hat mich immer auch gereizt, mich weiter einzumischen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ein väterlicher, würde man heute sagen, älterer Freund hat dann gesagt, wenn du jetzt nicht berufstätig sein kannst, dann nutz die Zeit und promovier. Habe ich mir erst nicht zugetraut, aber dann hat Konrad Reiser, der spätere Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, mich unter seine Fittiche genommen und ich habe dann tatsächlich es geschafft, mit einem sehr engen, disziplinierten Zeitkalender mit den drei kleinen Kindern zu promovieren. Also das war echt ein Kraftakt, das muss ich aber auch sagen.
Nun muss man allerdings auch dazu sagen, man kann wirklich nicht behaupten, dass das bei Ihnen immer nur bergauf ging. Es gibt so einen Satz von Ihnen, ich glaube,
der hat sich vielen eingebrannt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und mit diesem Satz haben sie sich über ihre eigenen Krisenzeiten immer hinweg geholfen. Das war die Krebserkrankung. Obwohl, sie wurden in dem Jahr 2006 auch zur Frau des Jahres gewählt. Dann aber ein Jahr später haben viele Leute sie verdammt, weil sie es gewagt haben, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Und dann 2010 ihr Rücktritt als EKD-Ratsvorsitzende wegen der Alkoholfahrt. Also das sind drei sehr einschneidende Ereignisse. Wie bewerten Sie diese Erfahrungen im Rückblick?
Im Rückblick denke ich, dass solche Erfahrungen dich letzten Endes, sag ich mal, klüger machen im Leben oder dir das Leben tiefgründiger vorbeikommt. Heute denke ich manchmal, wie konnte ich eigentlich mit 25 Jahren als Pfarrerin eine Beerdigung abhalten mit so wenig Lebenserfahrung. Also ich erinnere mich, dass ich mit 27 mal ein kleines Mädchen, 5 Jahre alt, beerdigen musste oder einen Familienvater, der beim Autounfall ums Leben gekommen war. Da frage ich mich heute manchmal, wie habe ich damals überhaupt meinen können, dass ich andere trösten kann mit so wenig Lebenserfahrung. Ich denke, solche Lebenserfahrung macht das Leben kostbarer, wertvoller. Diese Krebserkrankung, ich hatte ja dann später nochmal ein zweites, ein Rezidiv, also die hat für viele Frauen, glaube ich, auch viel bedeutet, weil mir viele geschrieben haben, dass auch sie das erwischen, in Anführungsstrichen, kann und dass sie da durchgekommen sind. Das hat mich ermutigt, selber durchzukommen. Ich habe das immer versucht, dann auch in Ermutigung für andere umzusetzen. Und ich habe mich auch manchmal geärgert, dass es dann hieß, sie hat sich scheiden lassen. Also es gilt das Zerrüttungsprinzip. Und mein Mann und ich haben uns dann wirklich bewusst beide entschieden zu sagen, es ist besser für uns alle, um im Leben auch wirklich glücklich zu bleiben und zufrieden zu bleiben, wenn wir uns trennen. Das war sicher kein leichter Schritt. Aber so einen Schritt zu gehen, ohne den anderen zu verdammen, ohne die Zeit im Nachhinein, die gemeinsame Zeit negativ darzustellen, ohne auch die Kinder zu belasten. Ich finde, das war auch wichtig. Das ist auch was, was ich anderen nur weiter sagen kann, weil ich das selbst erlebt habe.
Eine bemerkenswerte Haltung, wie ich finde, überzeugend vor allem dieses Argument, den gemeinsam verbrachten Lebensabschnitt nicht als verlorene Zeit zu veranschlagen. Die Schriftstellerin Nora Bosson, Autorin so hochgelobter Werke wie Schutzzone oder 36,9 Grad, hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat daran erinnert, dass es gerade in Ausnahmezeiten wie diesen und allen Sehnsüchten zum Trotz keine Sicherheit gebe. Man könne der Realität nicht absprechen, uneindeutig zu sein. Sie selbst findet Halt im Glauben, in den Riten der katholischen Kirche. In diesem Jahr wurde sie ins Zentralkomitee der deutschen Katholiken gewählt. Eigentlich wäre sie auch gern Ministrantin geworden. Warum es nicht geklappt hat, hat sie meinem Kollegen Lukas Meyer-Blankenburg verraten und dass plötzlich nach dem Tod ihres Vaters ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung ging.
Das war für mich natürlich der größte Verlust meines Lebens. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Gleichzeitig, das hat mich überrascht, war es eine sehr reine Trauer. Ich glaube, das liegt daran, dass zwischen meinem Vater und mir alles gesagt war. Es gab nichts Unausgesprochenes und es gab nichts, wo ich dachte, so, das hätte ich ihm nochmal sagen müssen oder diesen Konflikt hätten wir nochmal lösen müssen. Das gab es einfach nicht. Und das macht das Abschiednehmen sehr, sehr viel leichter. Trotz allem und natürlich fehlt er mir, aber tatsächlich war das etwas, ich glaube, es war einfach eine sehr erfüllte Beziehung. Und dann kann man auch Abschied nehmen. Und dann kann man auch sagen, er ist ja nicht so alt geworden, 69, aber es war in Ordnung. Und die große Angst meines Vaters war, glaube ich, irgendwann mal in einem Pflegeheim zu sagen, schlechte Betreuung zu bekommen, da eigentlich nicht mehr Herr seiner selbst zu sein. Das war seine größte Angst. Und die muss er jetzt nicht mehr haben und das ist in Ordnung. Also es ist, glaube ich, ein Tod, mit dem man d'accord sein kann. Was aber, was mir tatsächlich dann wirklich Halt gegeben hat, das ist jetzt vielleicht etwas, was nicht jedem entspricht, aber ich war zufällig in der Kirche. Nicht zufällig, sondern ich bin dann natürlich wegen des Todesfalls.
Ja, wollte ich sogar gerade drauf hinaus. Ja, aber
in den Gottesdienst gegangen und was aber wirklich Zufall war, war, dass der Pater am Ende fragt, ob irgendjemand, also der Küster der Gemeinde, war ausgefallen und er brauchte jemanden, der ihn auf Trauergottesdiensten begleitet. Und ich habe mir als Kind immer so gewünscht, Ministrantin zu werden. Ich bin es nicht geworden, weil mein Vater nach einem Umzug nach Hamburg vergessen hat, mich in der Kirche wieder anzumelden.
Trotz seiner katholischen Mutter?
Ihre Großmutter.
Vater. Ach so, also katholisch, seine Mutter war sehr katholisch, genau. Hat die nicht gesagt, Sohn, du schickst mein Enkelkind.
Im Prinzip hat sie das wahrscheinlich gesagt, aber in Norddeutschland gab es so wenig, so wenig Kirchen. Mein Vater hat dann die Kirche nicht gefunden. Und jeweils, ich wünschte mir das immer, Ministrantin zu werden. Und bin dann nach dem Gottesdienst zu dem Pater. Ja, also ich würde das schon gerne machen. Und das war für mich, also ich mache es immer noch, morgen zum Beispiel wieder. Aber es ist für mich eine Form, die mir auch geholfen hat. Also zum einen, weil mir tatsächlich die katholische Liturgie einen gewissen Halt gibt. Zum anderen, weil es mir die Möglichkeit gibt, anderen Menschen, beziehungsweise dem Pater dabei zu helfen, dass er Menschen die Möglichkeit gibt, Abschied von jemandem zu nehmen.
Was machen Sie da genau?
Ich schwenke das Weihrauchfässchen und passe auf, dass es nicht ausgeht. Ja. Und reiche das Weihwasser. Und das einfach, ganz egal, welche Form man findet, ob man die katholische Liturgie für sich findet oder einen ganz anderen Ritus oder gar keinen Ritus. Aber es geht einfach darum, dass man auf eine würdevolle Art Abschied nehmen kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Trauer auffängt bzw. voranbringt. Trauer an sich ist ja nichts Schlechtes. Trauer ist etwas sehr, sehr Gutes. Das Problem fängt an, wenn die Trauer nicht sein darf, wenn sie versteinert. Dann setzt etwas sehr Negatives, Destruktives an oder etwas, was sich wirklich verhärtet. Das heißt, das war für mich zum einen eine Möglichkeit, durch diese Konfrontation damit, wie andere Menschen auch Abschied nehmen, selbst jedes Mal so einen Schritt weiter zu gehen und zum anderen diesen Menschen irgendwie zu helfen. Oder nicht, meine Rolle ist minimal, aber zumindest, ja, dass nicht der Pater da selbst mit dem ganzen liturgischen Gerät jonglieren muss, sondern dass es so ein bisschen würdevoller aussieht und ist. Und natürlich, was man macht, ich habe ja die komplette Wohnung meines Vaters aufgelöst und man konfrontiert sich, ob man das jetzt Nachlass nennen will oder nicht, aber natürlich stößt man auf die Geschichte des Menschen, den man verabschiedet. Und das hilft auch, weil man diesen Menschen auf diese Art dann nochmal nah ist.
Ja, es gibt ein ganz eindrückliches Buch von Christoph Meckel, führt uns jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, aber Suchbild meines Vaters, er fällt mir nur gerade ein, also diese Form des literarischen Suchens in der eigenen Familiengeschichte, ist das möglicherweise nochmal was, um für Sie den Abschied von Ihrem Vater abzuschließen, wenn man es so nennen kann?
Ja, ob abschließen oder nicht, aber ganz sicher ist das natürlich etwas, also zumal seine Lebensgeschichte mich durch den Tod, das ist ja häufig so, nochmal anders eingeholt hat als vorher. Und sicherlich wird es auf jeden Fall Motive aus diesem Leben geben und wird es eine literarische Aufarbeitung, Bearbeitung geben.
Klaus Teweleit war bereits ein Experte toxischer Männlichkeit, als das Wort noch nicht erfunden war. Wir kennen ihn als Autor des Standard- und Jahrhundertwerkes Männerfantasien. Auch in seinen späteren Publikationen lieferte Teweleit interessante Gesellschaftsanalysen, ganz gleich, ob es um Fußball oder Pocahontas ging. Dafür gab es im vergangenen Jahr eine richtig große Auszeichnung, den Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt am Main. Über den Philosophen Adorno, über seinen eigenen Weg als Denker und Autor und über sein erstes Buch sprach Klaus Teweleit mit meinem Kollegen Michael Riesel.
Ja, ein biografischer Glücksfall war das auch. Und es hat sich auch nicht so schmerzhaft angefühlt. Also gecancelt kann man auch nicht sagen. Denn diese Äußerung von diesem Professor ist eine Äußerung zu meiner Dissertation. Die war ja erst 1977 fertig. Ich habe ja das Studium nicht fertig gemacht, weil ich wusste, Lehrer kann ich nicht mehr werden, weil die Berufsverbote und Verfassungsschutz, da stand alles da. Dann habe ich das abgebrochen und habe in 3 Jahre als freier Mitarbeiter im Südwestfunk gearbeitet. Bis ich die Dissertation anfing, 72 bis 77, hing zusammen damit, dass meine Frau und ich ein Kind wollten. Und sie hat das 72 geboren. Und hatte gerade eine Stelle in der Klinik bekommen, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das war klar, dass sie die nicht aufgeben würde mit dem Kind. das war der Beschluss, dann ich bleib zu Hause, gehe aus dem Radio und schreibe diese Arbeit, wofür ich ein Stipendium bekommen hatte in dem Moment. Und am Ende davon, 1977, kam diese Äußerung von diesem Herrn Kaiser über diese ungezügelte Intelligenz. Das hatte den Hintergrund, die fürchteten mich nicht einfach intellektuell, sondern ich war Teil des SDS in der Universität gewesen.
Sozialistischer Deutscher Studentenbund.
Studentenbund, und 1967 eingetreten nach der Ermordung von Benno Ohnesorg und war 3 Jahre, was man heute Aktivist nennt, in der Universität. Und unser Hauptziel war das Studium zu ändern. Nicht jetzt die Revolution in der Bundesrepublik, sondern wie arbeitet man in Gruppen? Wie löst man die Einzelkonkurrenz auf? Wie macht man dieses blöde Vorlesungsformat weg, wo die Studenten morgens drin sitzen und rumblicken, welche Mädchen umgekehrt ihnen gefallen, kaum zuhören, dösen und er hat da vorne sein Vorlesungsfest. Wir wollten das alles ändern. Und als ich die Dissertation fertig hatte, die wurde ja nicht bekämpft, die wurde mit Summa Cum Laude angenommen. Aber ich auf Anrat meines Doktorvaters bewarb ich mich auf eine Vertretungsstelle, ne, für eine Mittelbaufrau, die in Schwangerschaftsurlaub ging und sagte, eigentlich, ne, von deiner Arbeit her steht dir diese Stelle zu. Das wäre das Normale in so einem Institut, bewirb dich da mal. Dann lehnte mich die Kommission ab, aber das habe ich nicht anders erwartet. Da waren 3 Professoren drin, die, ich sag mal, vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht auch nicht übertrieben, die hassten mich. Aber als das Buch sich gut verkaufte, merkte ich, es kommt eine gewisse Menge Geld rein und mit dem, was meine Frau hat zusammen aus der Klinik, können wir damit leben mit dem Kind und dann, ich werde dann eben Schriftsteller. Und das würde ich dann schon sagen, war der biografische Glücksfall, denn dass ich das gemacht habe und geworden bin, dann auch mit dem zweiten Kind zu Hause geblieben. Später, ich war 20 Jahre Hausmann, vormittags Autor, Schreiber, abmittags Hausmann, gekocht, nachmittags kam meine Frau zurück, Halbtagsstelle, Kinder geteilt, ich konnte dann in die UB oder mit den Kindern ins Schwimmbad und solche Sachen. Das hat 20 Jahre prima funktioniert und daran bedauere ich überhaupt nichts, im Gegenteil, das finde ich prima. Ein einziger Nachteil dabei, ne? Es gibt so gut wie keine Rente.
Ne? Also müssen Sie weitermachen, Herr Theobald.
So ist es.
Sie sind jetzt 79 Jahre alt und man muss sagen, die Widerstände hören trotzdem nicht auf. Als nämlich bekannt wurde, dass Sie in diesem Jahr mit dem renommierten Theodor W. Adorno-Preis der Stadt Frankfurt geehrt werden, da gab es sofort Stimmen, die riefen, Skandal, ausgerechnet Theweleit, einer der führenden Adorno-Kritiker, der Adorno einen Rechthabergestus unterstellt. Klären Sie uns doch mal auf, was ist Ihr Verhältnis zu Adorno?
Ja, das Verhältnis zu Adorno, nicht, das einige dieser Kritiker ansprechen mit einem Stichwort, das ich auch tatsächlich gebraucht habe. Es ist ja unbezweifelbar, dass, wenn man Adorno liest, dass da sprachlich, intellektuell ein sehr starker Dominanzgestus drinsteckt. Weswegen viele Leute ja auch gar nicht aushalten, ihn länger zu lesen, abgesehen von der intellektuellen Komplexität. Ich denke, auch Adorno selber hätte sowas nicht bestritten, sondern hat diesen Autoritätsgestus für sich, glaube ich, auch als angemessen empfunden. Ich hatte aber schon Anfang des Unistudiums, bin ich in ein Heidegger-Seminar geraten, ohne den zu kennen. Das hieß vom Wesen des Grundes und stieß da auf diese Heidegger-Sprache, die ich für mich unmöglich fand und ein merkwürdiges Deutsch-Gedrechsle, das für mich keine deutsche intellektuelle Sprache war und wurde dann aufmerksam gemacht, dass es dieses Büchlein gab, Jargon der Eigentlichkeit. Und das war von Herrn Theodor W. Adorno und das habe ich gelesen und das habe ich wirklich durchgelesen von vorne bis hinten. Und das war das Erste, was Adorno mir tat, erheilte mich von Heidegger und dieser Sorte, ne, Pseudophilosophie, die ich immer noch so nenne, dieses merkwürdige Geschichte von Ruf und Anruf und Bindung und was da alles drinsteckt, lauter Begriffe, die von denen Adorno entwickelte, das war für mich ganz entscheidend. In dieser Sprache kann man eigentlich gar nicht philosophisch denken. Er sprach Heidegger das philosophische Denken überhaupt ab. Nicht nur, dass es eine Richtung war, die er nicht mochte oder so, sondern das, was Dialektik ist, kritische Theorie. Davon ist Heidegger in jeder Hinsicht das Gegenteil. Adorno war zuerst für mich eine Sorte intellektueller Arzt in dieser Heilung gegenüber bestimmten Sorten philosophischen, nicht philosophischen Denkens. Dann sah ich mir an, wann der geboren war, 1903, 2 Jahre jünger als mein Vater, 1901 geboren. Das war sozusagen der erste Erwachsene über die Uniprofessoren, die ich bis dahin kennengelernt hatte, hinaus, den ich nicht nur ernst nahm, sondern auch weiterlas. Nächste war, warum überhaupt Philosophie? Noch das Lernen, dass alle systematische Philosophie nicht mehr geht, weil sie einen Totalitaritätsanspruch hat, systematischen Anspruch hat. Das geht nicht, nachdem alles Totalitäre, was wir haben in der Welt, durch Auschwitz infiziert und durch die Nazis, ein schlechtes Totalitäres ist. Jede Gesamtheit ist in ihrer Gesamtheit negativ. Man kann sich nur davon absetzen in kritisch-dialektischen Schritten. Und das ist mir eine selbstverständliche Denkfigur geworden. Ohne dass ich jemand wurde, der jetzt permanent dauernd Adorno zitiert. Es ist ja sowieso nicht so. Also Leute, die immer ihre Lehrer nachbeten, das hat ja was Albernes.
Ich möchte trotzdem kurz mal Adorno zitieren. Wenn er in den Minimum Moralia schreibt, eine emanzipierte Gesellschaft sei eine, in der es möglich sei, ohne Angst verschieden sein zu können. Würden Sie ihm da zustimmen? Würden Sie sagen, ja, genau das ist das Ziel?
Ja, genau das ist das Ziel. Genau das ist unser politisches Ziel gewesen. Alle diese politischen Ziele, die wir hatten. Bekämpfung der Barbarei, Herstellung wirklicher Gleichheit. Nicht? Dieses Einsehen, was in Dialektik der Aufklärung dahinter steht, wobei sich Adorno da auch oft auf Freud beruft, der auch gesehen hätte, das Antizivilisatorische, das in der Barbarei der Nazis mündet und in der Judenermordung, ist in unserer Zivilisation selber angelegt. Und das war für mich der Eingang auch in dieses Thema Erforschung der Gewalt. Wer produziert denn die Gewalt in unserer Gesellschaft? Das sind nicht einfach nur prügelnde Eltern, das sind auch die Arbeitsverhältnisse, es sind die Verkehrsverhältnisse, Wohnverhältnisse, die ganzen Beziehungen untereinander sind ja alle angefüllt mit einem bestimmten Punkt von Gewalt. Und wie bekämpft man die? Wie zivilisiert man die? Also das ist sozusagen meine Lebensarbeit gewesen und bis jetzt, und die ist bei mir ganz direkt abgeleitet aus Adorno-Lektüre.
Diese Frau traut sich was. Luisa Neubauer, die Stimme der deutschen Fridays for Future-Bewegung. Gerade erst ist die neue Ampelregierung im Amt, da hat sie Bundeskanzler Scholz heftig attackiert. Mehr Geschwindigkeit, mehr Konsequenz lautet ihre Forderung. Mit der moderaten Politik des neuen Regierungschefs sei die Klimakrise nicht zu bewältigen. Für Luisa Neubauer geht es um alles oder nichts. Um diesen schönen Planeten zu retten, streitet sie nicht nur in Talkshows, sondern auch auf der Straße oder bei der UN-Klimakonferenz. Doch was sie zu einer überzeugten Aktivistin gemacht hat, ist sehr bewegend, denn eigentlich ist sie über einen Trauerfall zu ihrem Engagement gekommen, wie sie meiner Kollegin Miriam Meinhardt verraten hat.
Ja, ich werde ganz viel gefragt, ob es so einen Moment gab, in dem ich entschieden habe, jetzt werde ich Klimaaktivistin. Und zunächst glaube ich nicht so sehr an diesen Moment, es ist eher ein Prozess, den ich sehe. Verschiedene Stationen dieses Prozesses sind natürlich eine Art Erkenntnis darüber, in was für eine Art von Krise wir sind. Viel wichtiger, glaube ich, aber ist auch die Erkenntnis darüber, dass es eben überhaupt keinen Plan gibt, uns davor zu retten. Also, dass wir Menschen uns selbst in einen Punkt gebracht haben, in dem völlig unklar ist, wie lange das noch gut gehen kann mit uns auf dem Planeten. Und das ist nun mal der einzige, der uns gerade zur Verfügung steht. Dazu kommt eben auch die Erkenntnis, dass niemand in einer kollektiven Krise unbeteiligt ist. Also es gibt ganz viele Menschen, die mir erzählen, ja, Luisa, das finde ich interessant mit dem Klima, aber es ist wirklich gar nicht meins. Und ich denke, ja, es wäre auch nicht meins geworden, nur geht es nicht auf. Wir sind alle Teil von einer fossilen Welt, die sich ganz schnell und erfolgreich im besten Fall auf den Weg machen muss in ein dekarbonisiertes Zeitalter. Und dazu kommt eben auch die Feststellung, dass es tatsächlich nicht so ist, als seien wir ersetzbar, sondern dass es auf jede einzelne Person ankommt, für sich zu entscheiden oder für sich zu reflektieren vielmehr, welche Rolle nehme ich ein in dieser globalen, kollektiven Krise, in dieser Herausforderung, die fast nicht zu bewältigen ist, wenn wir nicht wirklich loslegen, und zwar zusammen.
Trotzdem ist natürlich die Frage, ich kann mich erinnern an Zeiten in meiner Kindheit, und ich bin ein bisschen älter als Sie, da gab es immer den Spruch, ja, wir haben keine zweite Welt im Kofferraum. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass viele Menschen das erkannt haben, dass da offensichtlich was passieren muss. Und trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob ich sage, hey, ja, finde ich wichtig, oder ich widme quasi mein Leben dem Ganzen. Also schon nochmal die Frage, was ist Ihre Motivation?
Vielleicht zwei Dimensionen dazu. Das eine ist, ich habe über die Klimakrise gelernt, und das allererste Gefühl, was ich hatte, war ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich fand es total ungerecht, dass ich mein Leben, ob ich das jetzt bewusst entscheide oder ob ich das nicht tue, mit der Klimakrise und in der Klimakrise verbringen werde, obwohl ich vergleichsweise wenig dazu beigetragen habe. Das ist jetzt sagen auch eine Kumulation an Emissionen, die da angehäuft wurde und dann praktisch auf die Schultern von jungen Menschen vor allem gelegt wurde. Das ist das eine. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie privilegiert ich bin, dass es mir so gut geht, dass ich eben nicht auf einem Teil der Welt geboren bin, der schon heute so dermaßen beeinträchtigt ist von der Klimakrise, dass sich ganz, ganz andere, viel lebensnähere Fragen stellen. Das ist das eine. Und das ist ein Gefühl, was mich in dem Sinne wach gehalten hat. Und ich fand es schwer, mit meinem Verantwortungsbewusstsein zu vereinbaren, an der Stelle zu sagen, ja Leute, ihr guckt mal, wie ihr klarkommt und ich mache mir ein gutes Leben. Das konnte ich nicht gut vor mir rechtfertigen. Und das andere ist, dass ich vor ein paar Jahren sehr große Verlusterfahrungen gemacht habe. Mein Vater ist gestorben an einer tödlichen Krankheit, einem Tumor. Sehr schnell und sehr rapide. Und in dem Augenblick, als mein Vater mir erzählt, dass er eben diese Diagnose hat, hat sich schon auch meine Weltwahrnehmung ein Stück verändert. Auf einmal ist das, was ich für selbstverständlich und für so sicher empfunden hatte, eben die Eltern, die immer da sind, die sich kümmern, die das gut meinen mit mir, das hat sich sehr verschoben. Und diese Sicherheit war von einem auf dem anderen Augenblick eben total vulnerabel und im Zweifel dann gar nicht mehr da. Und das ist eine emotionale Erfahrung gewesen, die ich in einer ganz ähnlichen Art und Weise, in einer ganz anderen Dimension auch mit dem Planeten mache. Eine Erfahrung, die wir alle eigentlich machen, kollektiv, nämlich, dass das, was uns so selbstverständlich und so sicher wirkt, nämlich der Planet, die Lebensgrundlagen, die da für uns sind, die sind bald nicht mehr. Die gefährden wir. Die brechen wir in dem Sinne auf. Und als mein Vater gestorben ist, habe ich mich gefragt, was für eine Art von trauernde Tochter möchte ich sein? Und über die Zeit ist mir aufgefallen, dass eine Zeit keinesfalls Wunden heilt, sondern dass es eben Heilung ist, die heilt. Und ich habe mich entschieden, das anzugehen und die Person zu werden, von der ich glaube, dass mein Vater sich dafür gefreut hätte.
Also ein Stück weit quasi ist es auch, dass Sie es auch für Ihren Vater tun, aus der Erfahrung heraus, dass, ja, dass es, wie Sie eben gesagt haben, Alltäglichkeiten ganz schnell weg sein können?
Ich glaube nicht für meinen Vater, wenn, würde ich eher sagen, vielleicht durch meinen Vater oder durch eben das Ende von meinem Vater, das zumindest eher erdliche Ende. Es geht mehr darum, dass ich praktisch auf einer ganz persönlichen, familiären Ebene das Ende der Illusion erlebt habe. Der Illusion, dass eben alles selbstverständlich ist und dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, dass Sicherheit einfach ist und nicht gefährdet werden kann. Und daraus hat sich eben für mich in der Klimakrise und je mehr ich auch darüber erfahren habe, ein emotionales Muster vielleicht entwickelt. Ich habe eine Art von emotionalem Verlust nochmal erlebt, nämlich als ich festgestellt habe, wie vulnerabel dieser Planet ist und wie gefährdet auch die Perspektiven sind für junge Menschen, auf ihm alt werden zu können in einem sicheren Umfeld.
Bei ihm hat alles mit einem Musicalfilm in Milwaukee angefangen. Damals saß John Neumeier als Vierjähriger mit seiner Mutter im Kino und war so begeistert, dass er am nächsten Tag mit dem Stepptanz begonnen hat. Heute hat er selbst Tanzgeschichte geschrieben. Er lebt dafür. Sein Hamburger Stadthaus ist von oben bis unten voll mit Bildern, Fotos und Skulpturen. 30.000 Exponate aus Tanz und Ballett. Vor seiner Karriere am Hamburger Ballett als Direktor, Choreograf und Intendant hat sich der Künstler mit dem smarten amerikanischen Akzent in Stuttgart einen Namen gemacht. John Cranko hatte ihn Anfang der 1960er Jahre engagiert und unsere Ballettexpertin Nathalie Kurt wollte wissen, ob dieser Beginn in Stuttgart für John Neumeier magisch war.
Ja, es war eine mythische Epoche. Aber ich glaube, es war eine mythische Epoche auch durch die politische Situation der Welt zu der Zeit. Ich glaube, es war genau das richtige Kunst, genau der richtige Form von Kunst. Ein Kunst, die sich durch Krenkos Art Geschichten sehr, sehr direkt und sehr einfach zu erzählen, war das etwas, was wirklich wie ein Feuer durch Stuttgart ging und dann auch später, als die Company das erste Mal in 69 nach New York ging, es war die Stuttgarter Ballett-Wunder sozusagen. Ich glaube, dass ich persönlich gemischten Gefühle hatte. Ich bin nach Stuttgart gegangen, zuerst, weil ich gerne in Europa bleiben wollte, mindestens ein kurzes Zeit, ich dachte ein Jahr, weil auch mein Kunstinteresse, weil ich war fanatisch über die italienische Malerei der Renaissance und habe wirklich Bücher studiert, Notizen geschrieben über Stilistik und all diesen Dingen. Und ich war einfach wild darauf, nach Italien zu gehen, um diesen ganzen Kunstwerke zu sehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach Stuttgart zu gehen, weil natürlich Stuttgart näher an Florenz ist als New York. Aber auf der anderen Seite, ich habe ein Ballett von Cronico gesehen, als die Royal Ballet ab London in Chicago gastierte. Und das hieß Antigone. Und ich war sehr beeindruckt von dieses Werk, weil es war genau der Richtung, die für mich interessant war. Das heißt, eine literarische Thema, aber die völlig unliterarisch dargestellt war. Und ich wollte dann gerne mit diesem Schöpfer John Cronico arbeiten. Ich denke, dass der erste Zeit war gut. Aber es ist so, ich glaube, dass jeder Mensch, der selber kreieren will, zu einer gewissen Zeit, wenn die meiste Zeit er eigentlich etwas nachmachen muss und wenn er dann vielleicht langsam nicht mehr so begeistert ist von das, was der Meister macht, er muss einfach frei sein. Und es gab kein Problem zwischen Cronico und mir, aber es war mir klar, dass eine Zeit gekommen ist, wo ich mich auch frei sein müsste, wo ich kreativ frei sein müsste.
Da kam ja dann der Ruf nach Frankfurt als Ballettdirektor.
So ist es ja. Sehr, sehr überraschend. Es war eine Zeit, wo ich habe ein Stück in Stuttgart gemacht. Es gab so eine junge Choreografen-Gesellschaft, das heißt die Nouvelle-Gesellschaft. Und man könnte dann sich anmelden und irgendein Stück machen. Und ich habe ein kurzes Ballett gemacht, das heißt Haiku. Und dieses Ballett zu einer Musik von Ravel, nein, von Debussy, es war nur drei Tänzer, es war so ein bisschen japanisch angehaucht, es war basiert auf einem Gedicht, ein japanisches Gedicht, die im Grunde genommen eine sehr große Freundin von mir, eine Amerikanerin, für mich geschrieben hat. Und dieses Stück war ein sehr großen Erfolg und vor allem durch gewisse Kritiker wie Horst Kögler, die es wirklich sehr gelobt hat, hatte ich dann auf einmal Angebote, Gastchoreografien zu machen. Zum Beispiel, es gab eine amerikanische Company, The Harkness Ballet, hat mich eingeladen. Es gab eine Company in London. Später ist es Schottisch Theater Ballet, die Werken von mir haben wollte. Und auf einmal meldete sich das Frankfurt Ballett, Frankfurt Oper eigentlich. Und ich dachte, ich bin hingefahren und dachte, ja, sie wollen irgendein Ballett von mir oder ein Kreation oder so etwas. Und der damals Ulrich Erfurt war der Intendant. Wir hatten ein Abendessen und er hat gesagt, ja, sie denken vielleicht, dass wir ein Ballett von ihnen haben wollen, aber wir wollen sie haben. Wir wollen sie als Ballettdirektor haben. Und ich war wirklich völlig überrascht. Aber irgendwo, es gibt Dinge, die man spürt. Es ist so, man schaut auf einen Berg und denkt, dort nach oben kann ich. Ich weiß nicht wie oder wie lange es dauert, aber ich glaube, ich kann auf diesen Berg. Und das war so, weil als ich John Cronico erzählt habe, dass ich ein Angebot als Ballettdirektor in Frankfurt, eigentlich eine größere Stadt als Stuttgart zu der Zeit, war er höchst skeptisch und hat gesagt, das glaube ich nicht, dass du das schaffst. Was mir natürlich viel mehr dazu bewegt hat, diesen Job anzunehmen. Aber ich hatte das Gefühl und ich war auch jung genug, dass ich dachte, Ich werde das versuchen, weil ich spürte in mir, dass ich ein Mensch bin, der die Möglichkeit habe, andere Menschen zu eine Richtung zu geben, so ein Direktor zu sein, jemanden, der wirklich eine Direktion gibt. Das ist natürlich alles instinktiv und etwas, was man ausprobieren müsste. Aber ich dachte, ja, ich mache das. Ich fange an und wenn es nicht geht, dann will ich wieder nur tanzen oder werde so freischaffender Choreograf, weiß ich nicht. Aber ich will es probieren. Und das war ein wesentlicher Schritt. Das war mein erster Tag der Arbeit, war der 1. Dezember 1969. Und ich werde nicht vergessen, ich hatte so ein ganz kleines, komisches Büro, ganz alleine, mit einem Telefon. Und ich hatte natürlich nie ein Telefon. Ich war Solist, aber es war ein Garderobe mit vielen Jungs. Und hier saß ich in einem Raum ganz alleine mit einem Telefon. Was mache ich eigentlich jetzt? So, wie wird man Ballettdirektor? Es war wirklich, wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man ein Ballettdirektor sein sollte. Und wichtig dazu war die Beziehung zu der Company, die Ehrlichkeit, mit dem man Menschen führt, und die Verantwortung, Menschen führen zu dürfen.
Und es hat sie auch gereizt, deswegen, dann ein eigenes Ensemble zu haben. Das war ein großer Reiz für sie.
So ist es. Es war ein ganzen Reiz, weil ich wollte es auch ganz anders als Stuttgart haben. Stuttgart war eine Company, man nennt es immer Familie Company. Ich meine, es war eine Familie, aber es war eine ziemlich kleine Familie von Menschen, die John Cranko sehr gern mochte und für den er wirklich sehr viele und große Werke gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, ich wollte eine wirklichen, nicht eine Familie, sondern ein Ensemble. Eine Familie ist was ganz anderes. Das ist da, wo Streit und alles passieren kann, aber das ist eine Familie. Ein Ballettensemble ist nicht eine Familie. Es ist eine Gruppe von Künstlern, die sich gegenseitig entscheiden, miteinander in Harmonie und in Produktivität eine gleiche Richtung zu gehen. Und das bedeutet, genau wie wir so gestern gehört haben, wie Joe Biden so wirklich so toll gesprochen hat, der neue Präsident Amerika, es geht um Einheit. Und Einheit bedeutet nicht, dass man nicht verschiedene Meinungen sein kann, sondern ob man wirklich letztendlich die gleiche Richtung gehen möchte. Und das war mir von Anfang an als Ballettdirektor sehr wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, das habe ich meine Tänzer heute gesagt, dass man jeden Tag Yes sagt, dass man Ja sagt zu dem Tag, dass man ehrlich ist zu einer Berufung, dass man es nicht macht, weil, ich weiß es nicht, weil man Geld verdienen will oder, sondern weil man es wirklich muss. Dass man wirklich zu dem Tag, den man verbringt, Ja sagt.
Ein guter Rat vom großen Ballettmeister John Neumeier. Zum Tag Ja sagen. Ich glaube, das können wir gleich mitnehmen in diesen Silvesterabend und ins neue Jahr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und viele Tage, zu denen Sie Ja sagen können 2022. Am Mikrofon war Silke Arning.